passen und weil das so wichtig ist, sagen wir jetzt ein paar Mal gemeinsam: Teilen heißt umfassen.
Teilen heißt umfassen.
Nochmal.
Teilen heißt umfassen.
Nochmal.
Teilen heißt umfassen.
Und jetzt so laut, dass ich merke, dass Sie viel mehr sind als ich.
Teilen heißt umfassen.
Okay, ich hätte gedacht, ich fliege so gegen die Tafel, aber. So, was heißt teilen heißt umfassen? Wenn wir in einem Kooperativen mit 1 unterwegs sind, dann ist die Aussage A teilt B gleichbedeutend damit, dass das von A erzeugte Hauptideal das von B erzeugte Hauptideal umfasst. Wir beginnen also jetzt mit der ersten Richtung, aus A folgt B, das heißt, wenn A ein Teil davon B ist, dann umfasst das Ideal A mal R das Ideal B mal R. Da müssen wir uns nur erinnern, was teilen heißt. Sei C aus dem Ring so, dass A mal C gleich B ist. Ich glaube, die Notation war so, dass wir gesagt haben, A teilt B, also mache ich das so. C mal A gleich B. Und jetzt schreibe ich das Ideal B mal R hin. Das ist jetzt dasselbe wie das Ideal A mal C mal R. Und da der Ring kommutativ ist, ja?
Gibt es für das C einen Namen? A ist ja quasi der Teiler.
Ist auch ein Teiler. Genau. Nö, weil der Ring kommutativ ist, das heißt, in dem Moment, wo ich sowas hinschreibe, A mal C gleich B, sind dann A und C gleichberechtigt Teiler. Es gibt Leute, die sowas sagen wie Faktor und Kofaktor oder so, aber ich mache das nicht. Beantwortet das die Frage? War das das, was ich meine? Okay, wie war das nochmal? In einem Ideal? Jedes Element aus dem Ideal multipliziert mit irgendwas aus dem Ring landet wieder im Ideal. Das heißt also, dass die Multiplikation mit C nur dafür sorgt, dass das höchstens kleiner wird. Also, ich schreibe es einmal so hin, wie es hier steht. A mal R ist ein Ideal und wenn ich irgendwas daraus mit C multipliziere, lande ich da drin. Es könnte sein, dass ich kleiner werde, aber ich lande in A mal R. Das heißt, ich schreibe jetzt hier mal direkt das Enthalten in A mal R mit I2. Ich habe I2 angewandt auf das Ideal A mal R und C ist das Element, mit dem ich die Elemente aus A mal R multipliziere. Das heißt also jetzt, das von A erzeugte Ideal umfasst, das von B erzeugte Ideal genau das sollte bezeichnen. Braucht jemand noch mehr Erklärung zu diesem letzten Schritt? Was da passiert mit dem C? Wir machen das Ganze jetzt andersrum. Aus B folgt A heißt, wir beginnen damit, dass A mal R das Ideal B mal R umfasst. Thank you. Das ist die Gleichung, die wir immer da stehen haben, wenn wir nach Thailand kommen. Diese Gleichung bedeutet, A ist ein Teiler von B und D ist auch ein Teiler von B. Aber wir interessieren uns gerade nur für A. Die nächste Folgerung anschreibe, die nicht dahin passt. Die muss auf die nächste Tafel. Hallo, rein oder raus? Rein oder raus? Wollen wir das noch kurz diskutieren?
Ja.
Hi.
Hallo.
Ja?
Schüler
und Schülerinnen, die meine Vorlesung besuchen wollen. Gerne. Ja, bevor ich die nächste Folgerung hinschreibe, sage ich das nochmal, weil es so schön ist. Teilen heißt umfassen. Teilen heißt umfassen. Und nochmal lauter. Teilen heißt umfassen. Ja. Es ist in Ordnung, wenn Ihnen das dann irgendwann zu den Ohren wieder rauskommt, aber es ist wichtig. Wir haben einen Intensitätsbereich und es geht darum, sich zu überlegen, was es bedeutet, assoziiert zu sein. Und schreibe ganz kurz hin, woraus das folgt. Fangen wir an mit A und B sind assoziiert in R. Das heißt also, sie unterscheiden sich nur um eine Einheit. Ich kann A schreiben als eine Einheit bei B oder andersrum B als eine Einheit bei A. Und das heißt, dass sie sich gegenseitig teilen. Und aus Teilen heißt umfassen, folgt dann, dass diese beiden Ideale sich gegenseitig umfassen. Das heißt, sie sind gleich. Das war die eine Richtung, Teilen heißt umfassen. Und die andere Richtung genauso, wenn die gleich sind, dann umfassen sie sich gegenseitig. Deswegen ist dann A ein Teiler von B und B ein Teiler von A. Und dann haben wir sogar ein Lemma, nämlich Lemma 2.5 Teil A, das uns sagt, dass A und B dann assoziiert sind. Fertig. Ich schreibe also einfach nur Lemma 2.5a und Teilen heißt umfassen. Gegenstand des nächsten Lemmas. Wir haben wieder einen kommutativen Ring 1 und wir wollen wollen anfangen, etwas über den Zusammenhang zwischen maximalen Idealen und Primidealen zu lernen. Mit Kreide, die mir nicht aus der Hand fällt. Am besten. Der ganze Ring ist und wenn es kein Ideal gibt, das noch echt zwischen J und dem ganzen Ring liegt. Das war maximal. Und dann wollen wir zeigen, dass R modulo J ein Körper ist. Körper sind insbesondere Entitätsbereiche, deswegen ist dann J auch ein Primideal. Denn so waren Primideale definiert. Der Faktorring ist ein Entitätsbereich. Gesundheit. Schmierzettel. Da gibt es nämlich ein Argument, was so ein bisschen tüdelig ist, wo man so ein bisschen rumrechnet. Und das mache ich mal hier so an einem Stück Tafel. Sozusagen Nebenrechnung oder Schmierzettel. Da bin ich vielleicht nicht ganz so ordentlich wie im Rest des Beweises. Gucken Sie einfach mal. Ansonsten beschweren oder Jean-Luc sagen. Was machen wir? Na, es ist eine Aussage über diesen Faktorring. Also gucken wir uns den an. Was für Möglichkeiten haben wir zu zeigen, dass irgendwas ein Körper ist? Na, wenn uns gar nichts einfällt, können wir immer zur Definition gehen und nachrechnen, dass es ein Ring ist. Kommutativ ist ein Einzelelement, bla bla, wo, wenn wir die Null rauswerfen, eine abelsche Gruppe rauskommt. Das machen wir wirklich nur, wenn uns nichts anderes einfällt, denn das ist aufwendig. Zum Glück haben wir andere Möglichkeiten zu zeigen, dass irgendwas ein Körper ist. Schauen wir mal, ob wir das hier anwenden können. J ist ein maximales Ideal, insbesondere nicht der ganze Ring. Das heißt, hier drin liegen mindestens zwei Elemente. Das Nullelement ist J und dann gibt es noch irgendwas anderes, denn ansonsten wäre ja R gleich J und das ist verboten. Und wir haben so ein tolles Lemma. Wenn wir einen Ring haben, mit irgendwelchen Eigenschaften, aber vor allem mit mindestens zwei Elementen, und wenn wir dann nur genau zwei Ideale haben, dann ist das Ding ein Körper. Und das werden wir jetzt tun. Wir werden uns die Ideale von diesem Faktorring angucken. Dafür brauche ich die Nebenrechnung, damit wir da den Überblick nicht verlieren. Und wir werden sehen, da gibt es nur zwei Stück und deswegen ist das ein Körper. Was wissen wir denn schon? Wir wissen schon, dass R modulo J kommutativ mit 1 ist. Unser Faktoringsatz 3,2. Und hat mindestens zwei Elemente, weil J nicht der ganze Ring ist. Ziel ist es jetzt, dieses Resultat zu verwenden mit den zwei Idealen. Das war Satz 3,6. Nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Satz 3,6, den habe ich schon irgendwo verbuddelt. Da ist er. Satz 3.6. Kommutativer Ring mit 1, der mindestens zwei verschiedene Elemente enthält, ist ein Körper genau dann, wenn 0 und der ganze Ring die einzigen Ideale sind. Das heißt, es steht schon genau das Richtige da. Prima. Dann klären wir jetzt also diese Geschichte mit Idealen. Ideale in einem Faktorring, das haben wir noch nicht gemacht. Deswegen die Nebenrechnung. Ich behaupte nämlich, dass man die Ideale dieses Faktorrings verstehen kann, indem man sich Ideale anguckt vom normalen Ring R, die J als Teilmenge enthalten. So ist folgender Trick motiviert. Sei die Schlange ein Ideal des Faktorrings. Wir wollen gar nicht so genau wissen, wie das aussieht. Stattdessen basteln wir folgende Menge. Diese Menge heißt I. Und das kann man sich folgendermaßen vorstellen. Das ist jetzt ein Bild für die, die mit sowas gut arbeiten können. Wir sind im Faktorring, R modulo J, und wir wollen das, was wir da sehen, zurückziehen in den ursprünglichen Ring R. Wir wollen also sozusagen Urbilder betrachten unter dem Homomorphismus, mit dem wir von R in den Faktorring gekommen sind. Das ist quasi die Idee. Wir fangen jetzt hier mit einem Ideal an, die Schlange. Und die Idee ist, wir ziehen es zurück, wir betrachten das volle Urbild unter dem Homomorphismus, mit dem wir von R nach R modulo J gekommen sind. Und gucken uns diese Menge an. Ich schreibe jetzt mal was hin. So kommt man auf diese Menge. Das war der Sinn meines Geplappers. Wir betrachten diejenigen Ringelemente A, die die Eigenschaft haben, dass J plus A, also dieses Element des Faktorings, in dem Ideal die Schlange hat. Jetzt nochmal. Wir gucken uns Elemente aus dem Ideal die Schlange an. Das sind Elemente des Faktorings. Und jetzt suchen wir sozusagen Urbilder und betrachten dann die Menge als Urbilder. Das ist die Idee. Und ich behaupte, dass das ein Ideal ist vom ursprünglichen Ring R und J liegt da als Teilmenge drin, behaupte ich. Und da machen wir jetzt ein bisschen was hier als Nebenrechnung, um das zu sehen. Ich schreibe die Behauptung hier hin. Dann ist I ein Ideal von R, das J enthält als Teilmenge. Na, weil J ein maximales Ideal ist. Ideale, die J enthalten, können nur J sein oder der ganze Ring. Das heißt, wenn wir gezeigt haben, was ich hier behauptet habe, dann haben wir über das I auf einmal sehr viel Information. So, wie tun wir das? Wir wollen zeigen, es ist ein Ideal. Da haben wir die beiden Idealeigenschaften, die 1 und die 2. Die 1 ist Untergruppe bezüglich Plus. Na, da gucken wir einmal kurz drauf und sehen das im Prinzip. Das Nullelement des Rings R liegt hier natürlich drin, denn J plus 0 ist das Nullelement im Faktorring und das liegt in jedem Ideal. Also liegt J plus 0 in I Schlange, also liegt 0 in I. So, das war der erste Teil vom Kriterium. Jetzt kommt der zweite Teil. Ich nehme die Differenz von zwei Elementen hier drin. Na, wenn ich zwei Elemente habe, A und B, und J plus A liegt da drin und J plus B auch, dann liefert uns die Idealeigenschaft für I Schlange, dass dann a minus b auch ein Element aus dem Ideal repräsentieren muss. Also ist a minus b dann auch in I. Das ist das Untergruppenkriterium für I. J ist die 0 in diesem Faktorring. Also ist 0 in I. Und mit der Eigenschaft 1 für die Schlange mir keine Gedanken darüber machen, ob in irgendwelchen Teilmengen das Kommutativgesetz für Plus oder für Mal gilt. Es gilt immer für alle Teilmengen von R weiterhin. Okay, jetzt haben wir also die 1 für die Menge I. Jetzt kommt die 2. Ups, die 2 ist so ähnlich. Dann ziehe ich mich auch wieder darauf zurück, dass ich ja weiß, dass die Schlange ein Ideal und multipliziere das jetzt mit irgendwas aus dem Factoring, dann funktioniert das, indem ich die Repräsentanten multipliziere. Heißt also, wenn ich irgendein Element aus dem Ring nehme, dann muss das Element mal A auch etwas aus der Schlange repräsentieren. Deswegen muss das Element mal A in I liegen. Das war's. Ich sag's mal so, sind A aus I und C aus dem Ring. So ist wegen I2 für die Schlange. J plus A mal B in die Schlange. Da habe ich jetzt die Multiplikation im Faktoring schon gemacht. Die funktioniert, indem ich die Repräsentanten multipliziere. Ups, nicht B, sondern C. Das Ding ist C. A mal C in die Schlange. Und daher, diese Urbilder sind ja genau die Leute in I, deswegen ist jetzt A mal C in I. Wenn Sie da mehr Details brauchen, kein Problem. Ich kann das auch an einem Beispiel, also etwa in Z mit irgendeinem Faktoring von Z, mal durchxen in einer Podcast-Folge. Sie werden diese Art von Argumentation in den Übungsaufgaben brauchen. Also bitte angucken, was da passiert und bitte am besten mal selber lostüdeln, wie kann ich mir so eine Menge wie dieses I basteln. Wie sieht das aus? So, ich mache mal ein Pfeil, das begründet diese Aussage, das plus alles, was ich drumherum gequatscht habe. Jetzt haben wir dieses Ideal I gefunden. Warum liegt J da drin? Das ist ja auch eine Behauptung, die da steht. Dann nehmen wir ein Element aus J. Dann ist J plus dieses Element einfach nur J selber, denn J ist eine Untergruppe bezüglich plus. Das heißt, das liegt in die Schlange, denn J liegt da drin. J ist ja das Nullelement in dem Faktor. Heißt also, dass alle Elemente aus J automatisch in der Menge I liegen, einfach nur, weil die das Nullelement im Faktoring repräsentieren. Das bedeutet aber, dass I tatsächlich ein Ideal ist, das J enthält, und jetzt können wir benutzen, dass das Ideal maximal gewählt werden kann. Da J enthält in I enthaltenen R ist und J maximal ist, nur zwei Möglichkeiten, und ich glaube, dass ich das versuchen möchte, die beiden Möglichkeiten untereinander zu schreiben und dann immer gleich weiterzuschreiben, was daraus folgt. Bitte hinten gucken und beschweren, wenn es nicht mehr lesbar ist. Erste Möglichkeit, J gleich I, und dann gucke ich gleich, was passiert. Oder zweite Möglichkeit, R gleich I. Und dann gucken wir, was dann passiert. Okay, erste Möglichkeit. J gleich I. Was bedeutet das dann für I Schlange? Na, wenn J gleich I ist, dann heißt es, dass man im Ideal die Schlange nichts anderes findet als das Nullelement. Denn all diese Leute liefern immer nur J. Dann ist also die Schlange das Nullideal. Ah, das ist ganz doof. Moment. Dieses J macht sich da definitiv zu breit. Es ist immer noch maximal, aber es muss vielleicht nicht so viel Platz verbrauchen. Dann ist die Schlange das Ideal, was einfach nur aus der Null im Faktoring besteht. Dieses Ideal haben wir immer. Und hier kommt die zweite Möglichkeit, R gleich I. Das bedeutet, dass jedes Element aus R wenn man in den Faktoring übergeht, im Ideal landet. Das heißt, das Ideal muss der ganze Faktoring sein. Jedes Element landet da drin. Dann ist die Schlange der ganze Faktoring R mal J. Und jetzt treten wir gedanklich einen Schritt zurück. Ich kann wirklich einen Schritt zurücktreten. Und wir gucken mal, was wir jetzt rausgefunden haben. Wir haben angefangen im Faktoring R modulo J und wir haben uns als Ideal die Schlange hergenommen, irgendeins. Dann haben wir rumgetüdelt und am Ende kam raus, dieses Ideal die Schlange ist das Nullideal oder es ist der ganze Ring. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Wenn wir in einem kommutativen Ring mit 1 und mindestens 2 Elementen diese Voraussetzung haben, dann ist es ein Top. Fertig. Also hat R und J nur 2 Ideale und ist mit Satz 3,6 einfacher. Das, was ich noch so behauptet habe, was da unten noch steht, das habe ich vorhin alles schon mündlich begründet. Jeder Körper ist ein Integritätsbereich. Das heißt, in dem Moment, wo R mit J ein Körper ist, ist J automatisch ein Primlineal. Und das steht da, und mehr habe ich nicht behauptet. So, was für Fragen haben Sie? Bevor ich wische und es weitergeht, sagen Sie schon, Luc, der freut sich. Okay, eine Runde wischen. Einmal tief durchatmen.
Wenn mindestens eine von den beiden auch schon durch diese Primzahl teilbar ist. Anders geht das nicht.
Und Sie können sich das ganz bildlich vorstellen, wenn Sie wollen, mit dem Ideal 2 mal z, also mit dem Ideal aller geraden Zahlen. Wenn Sie zwei Zahlen multiplizieren und da kommt eine gerade Zahl raus, dann muss mindestens eine der beteiligten Zahlen gerade gewesen sein. Sonst geht das nicht. Und genauso bei durch 3 teilbar, durch 5 teilbar, bla bla bla. Wenn Sie Lust haben, dann überlegen Sie sich, was schief geht, wenn man das mit zusammengesetzten Zahlen macht. Warum ist das dann verletzt? Was für Beispiele fallen Ihnen ein? Und das ist nochmal eine andere Art, Primzahlen und zusammengesetzte Zahlen zu verstehen. Aber eben viel allgemeiner. Denn was haben wir hier? Wir haben noch nicht mal einen Integritätsring. Wir haben nur kommutativ mit 1. Also ganz schwache Voraussetzungen. Okay, ich brauche ein bisschen mehr Platz. Bewegte Augenbrauen. Die Augenbraue bewegt sich, aber die Hand schafft es noch nicht. Trauen Sie sich. Wenn das Ideal J 5 mal Z wäre und A mal B länger drin, dann wäre es eine durch 5 teilbare Zahl. Was wäre dann die Restklasse 5 mal Z plus dieses Element? Was wäre das? Ich sehe wieder nur so halbe, ne? Was denken Sie? Boah, wie unglaublich, wie konzentriert Sie so knapp an mir vorbeigucken können. Wenn ich Sie nicht angucke, dann sieht Sie mich nicht. Okay. Das zeigt, dass Sie üben müssen, den Faktoring zu rechnen. Sag ich mal so. In meinem Beispiel gerade war J 5 mal Z und A mal B ist dann einfach eine durch 5 teilbare Zahl. Wenn ich die als Repräsentanten nehme mit 5 mal Z, dann ist das einfach 5 mal Z. Denn wenn ich einen Repräsentanten nehme, der nicht 5 teilbar ist, dann bleibt es einfach die Menge 5 mal Z. Genauso ist es hier auch. Wenn ich irgendwas aus J nehme, dann ist J plus dieses Element einfach nur das Nullelement im Faktoring R mal J. Und jetzt sehe ich einige, die sich ärgern, weil sie das dachten und es nicht gesagt haben. Ja, sagen Sie es nächstes Mal halt. Bitte. Thank you. mir gezeigt, wenn wir zwei Ringelemente hernehmen, deren Produkt in J liegt, dann kommt am Ende raus, eins von den beiden liegt mindestens in J. Das ist aus A folgt B. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die andere Richtung ein bisschen schneller hinkriegen. Umgekehrt gilt B. Was müssen wir zeigen? Ja, wir müssen zeigen, J ist ein Primdivisor, das heißt, wir zeigen, R mod J ist ein Integritätsbereich. Und was wissen wir schon über R mod J? Na, R ist kommutativ mit 1. Jetzt faktorisiere ich ein Ideal raus, gehe also in den Faktoring über. Und Satz 3,2 sagt uns was über diesen Faktoring. Also erstmal sagt Satz 3,2, das geht überhaupt, da kommt ein Ring raus, bla bla bla. Und was sagt der Satz uns noch über R mod J? Was wissen wir? Anders gesagt, welche Eigenschaften von R vererben sich auf den Faktoring automatisch? Erinnern oder nachgucken? Ja. Nee. Die Kompatibilität und das Einzelelement. Danke, dass Sie das gesagt haben. Denn wenn der Fehler hier passiert, passiert er vielleicht nicht in der Klausur. Nullteilerfreiheit vererbt sich nicht von Ringen auf Faktoringen. Z ist nullteilerfrei, aber haufenweise Faktoringe von Z sind es nicht. Bitte merken, ich überlege, ob wir irgendwas gemeinsam rufen können. Moment. Alles, was mir einfällt, ist zu lang. Können Sie sich das hinter die Ohren oder rot ins Heft schreiben? Nullteilerfreiheit vererbt sich nicht auf Faktoringe. Wirklich gar nicht. Da kann alles Mögliche passieren. Manche Faktoringe sind nullteilerfrei, manche nicht. Aber der Witz war, und deswegen danke, der Witz war, dass wir uns Arbeit sparen, indem wir jetzt nicht alles zu Fuß nachrechnen, sondern gucken, was vererbt sich von R. Und die Kommutativität vererbt sich und auch das Einzelelement kriegen wir geschenkt. Farbe. Ach, Orange ist doof. Nicht gegen Orange, aber das hat gerade nicht die Signalwirkung. Ich gucke mal, ob Rot geht.
Na, ist irgendwie auch nicht so richtig aufregend, aber gut. Aber die Nullteilerfreiheit müssen wir zeigen. Will sagen, vererbt sich nicht automatisch, ist oft einfach auch mal falsch.
Ich merke mir solche Sachen nicht persönlich, sondern ich merke mir einfach, was für Fehler hier manchmal in der Vorlesung passieren. Das ist ja gut, dann kriege ich nämlich mit, dass da irgendwo noch ein Verständnisproblem ist und dann bastle ich Übungsaufgaben nach dem Motto, war da falsch, um sie nochmal wirklich so mit der Nase drauf zu stützen. Wenn man ein paar Mal diese Fehler gemacht hat und sich geärgert hat, dann merkt man sich es irgendwann. Jedenfalls war das bei mir so, als Studentin.
Ja, wie sieht Nullteilerfreiheit aus im Faktoring? Wir haben es gerade schon gesehen. Ich brauche zwei Elemente, die null sind. Das heißt, ich brauche, dass das Produkt der Repräsentanten in J liegt. Und dann muss ich mir irgendwie klar machen, dass dann eins der beiden beteiligten Elemente auch schon null war. Das ist die Rechnung, die wir gerade gesehen haben, einfach nur rückwärts. Sein also, ich nenne die Leute mal anders, xy aus R so, dass j plus x mal j plus y das Nullelement des Faktorings ist. Dann multipliziere ich das aus, das schreibe ich jetzt nicht alles hin. Wenn ich das mache, steht da j plus x mal y und x mal y muss dann in j liegen, damit da das Nullelement ist. zweiten Fall ist J plus Y das Nullelement. Wir haben auf jeden Fall gezeigt, einer der beteiligten Faktoren muss das Nullelement im Factoring sein. Und das ist eine Charakterisierung für Primideale, mit der wir oft arbeiten werden, die häufig einfacher ist, als die, sich diesen Factoring explizit anzugucken und darum zu rechnen. Und da ich gerade so viele Fragezeichen in Ihren Gesichtern gesehen habe und zwischendurch so lautes Schweigen in meine Richtung kam, was für Fragen haben Sie? Wo klemmt Sie das? Warum konnten Sie vorhin mit dieser Frage da oben einmal bei J nichts anfangen? Wo können Sie mir erklären, wo da das Problem war? Was war der Teil, bei dem Sie stecken geblieben sind? Dann frage ich anders. Wem ist es jetzt, nachdem wir das Argument durchgesprochen haben, etwas klarer, was da passiert? Ja, es sind zu wenige. Okay, da muss ich mich mehr anstrengen. Kommt ein Ring raus, der nur aus einem Element besteht, nur aus dem Nullelement, und sowas ist per Definition immer ein Integritätsbereich, auch auf eine langweilige Art. Und da funktioniert 1 als erzeugendes Element, aber auch minus 1, also die Einheit im Konzept. Und wir werden jetzt sehen, dass das im Wesentlichen das ist, was passieren kann. Das ist Gegenstand des nächsten Lemmas. Erzeugte Ideal, A mal R. Jetzt wollen wir voraussetzen, dass das ein Primideal ist und uns dann überlegen, was wissen wir über A, genauso wie wir es gerade in Z gemacht haben. Vorhin hatten wir den Ring Z, das Ideal K mal Z und dann kam als eine Idee K sind Primzahlen. Das ist auch eine sehr gute Idee. Was ist jetzt hier die Entsprechung? Wir haben ja zwei Verallgemeinerungen davon, eine Primzahl zu sein, nämlich prim sein oder irreduzibel sein. Und man kann darauf kommen, was es eigentlich sein müsste, wenn man an Teilen heißt und fassen denkt. Dann könnte man auf die Idee kommen, dass die Verallgemeinerung hier irreduzibel ist. Und ja, die Frage ist wieder, wann hätte man das auch zu prim verallgemeinern können? Dafür müssen wir noch mehr wissen. Bei Integritätsbereichen wissen wir einfach noch nicht genug. Und das Thema begleitet uns weiterhin. Okay. Zunächst mal hat das A überhaupt eine Chance, irreduzibel zu sein, denn es ist ja weder 0 noch eine Einheit. Das muss man immer erstmal klären. Das steht zum Glück in der Voraussetzung. Das heißt, was müssen wir überhaupt noch zeigen? Was ist das Letzte, was noch fehlt für Irreduzibilität? Oder Unzerlegbarkeit? Nicht 0, keine Einheit und... Man denkt, ein Lied hilft, aber nein, ein Lied hilft nicht. Sonst hätte ich gleich eins über Primideale geschrieben. Was ist die Eigenschaft, die wir jetzt noch zeigen müssen für A? Ja? Ja, aber wie zeige ich das? Was bedeutet diese Unzerlegbarkeit? Woran denken wir da? Sie haben recht. Kann jemand das jetzt noch genauer fassen oder wollen Sie selber nochmal nachlegen?
Wenn B A-Teil, dann muss, also dann ist B entweder eine Einheit oder assoziiert zur A.
Danke, genau so ist es. Diese Unzerlegbarkeit, danke, das war der richtige Gedanke, müssen wir jetzt durch Teilen irgendwie ausdrücken. Und das machen wir, indem wir sagen, wenn ein Element A teilt, dann ist es zu A assoziiert oder es ist eine Einheit. Das heißt, so fangen wir an. Wir fangen jetzt an mit einem Teiler von A. Und der heißt bestimmt B. Und dann möchte ich dem Ideal A mal R noch einen Namen geben. Das nennen wir mal J. Ja, wir wissen, dass A in J liegt, denn das ist ja ein kommutativer Ring mit 1 insbesondere. Da haben wir immer diese Eigenschaft, dass Elemente in den davon erzeugten Idealen drin liegen. Und da B ein Teil davon A ist, kann ich A schreiben als B mal irgendein C. Sei C aus R und B mal C gleich A. Dann greift jetzt das, was ich gerade gesagt habe. A kann ich schreiben als A mal 1, das liegt in J, also liegt B mal C in J. Und jetzt kommt das fantastische Lemma von gerade. Jetzt liegt B mal C in J. J ist ein Primideal. Wenn ein Produkt da drin liegt, liegt einer der Faktoren drin. Also ist B in J. Oder C in J. Ich mache mal so eine Fallunterscheidung, die quer über die Tafel, wenn ich darf. Also, was passiert, wenn B in J ist? wenn B ein J ist, dann heißt das, ich kann B schreiben als A mal irgendwas, denn so sehen die Leute in J aus. Sei dann, brauche ich im Buchstaben X aus R so, dass B gleich A mal X ist. Und jetzt sehe ich, dass einerseits B ein Teiler von A ist, aber andererseits A ein Teiler von B. Das steht ja da. Das heißt, die teilen sich gegenseitig. Das heißt, dass sie assoziiert sind. Und das ist erlaubt. Irreduzible Elemente dürfen Assoziierte als Teiler haben. Das sind die Teiler, die man ja sowieso nicht los wird. Dann sind A und B assoziiert in R. Das ist okay. Dann sieht man auch, dass C eine Einheit sein muss. Das war der eine Fall. Jetzt kommt der andere Fall. C in J. Dann machen wir das Gleiche. Wenn C in J liegt, dann kann ich C schreiben als A mal irgendein Y und dann funktioniert das Argument genauso. Sei Y aus R so, dass C gleich A mal Y ist. C ist ein Teiler von A, jetzt ist A auch ein Teiler von C, also sind A und C assoziiert. Und ich benutze da die ganze Zeit wieder Lemma 2, 5, oder 2, 3, A, ohne es explizit hinzuschreiben. Ich benutze einfach, dass sich gegenseitig teilen das gleiche ist wie assoziiert sein. Was haben wir jetzt gelernt? Wenn ich mit einem Teiler B von A anfange, dann ist die eine Möglichkeit, dass B assoziiert ist zu A. Und die andere Möglichkeit ist, dass B eine Einheit ist. Das heißt, die einzigen Teiler von A im Ring R, die ich finde, sind die Assoziierten von A und die Einheiten des Rings. Und das ist genau, was es bedeutet, irreduzibel zu sein. Wenn wir das jetzt für Z anwenden wollen, dann könnten wir sagen, immer dann, wenn wir ein Primideal von Z sehen, der Form K mal Z, dann weiß man, K ist 0 oder eine Einheit, also 1 oder minus 1, oder K ist irreduzibel in Z. Und wir kennen die irreduziblen Elemente von Z, das sind die Primzahlen und die negativen. Das heißt, dann landen wir genau da, wo wir vorhin schon mal waren, als ich nach Z gefragt habe. Gut, ich werde eine Runde wischen, Sie können sich überlegen, was Sie noch fragen wollen dazu. Dass wir mit diesen Idealen der Form A mal R rumspielen. Die sind wichtig, mit denen argumentieren wir viel, die kriegen deswegen dann gleich Namen. Aber vorher, was für Fragen haben Sie? Ist irgendwas Neues aufgetaucht? Ja.
Warum genau gibt es nochmal so die X und so der Stelle?
Na, da oben steht ja B liegt in J, das ist der eine Fall. Und J war A mal R, das heißt J besteht aus allen Vielfachen von A. Und wenn man da drin liegt, dann geht das nur, indem man ein Vielfaches von A ist. Das heißt, man kann beschrieben werden als A mal ein Element des Rings. Das ist so wie in Z, wenn man in 5 mal Z liegt, dann ist man ein Vielfaches von 5, kann also beschrieben werden als 5 mal irgendwas aus Z. Dankeschön. Was für Fragen haben Sie noch? Ja, dann wird es Zeit, dass diese besonderen Ideale einen Namen kriegen. Der ist mir auch bestimmt schon 5 mal rausgerutscht. Im Laufe der letzten paar Vorlesungen, das sind die Hauptideale. Und diejenigen Ringe, in denen alle Ideale so aussehen, die sind ganz besonders. Okay, zu finden, die keine Hauptidealringe sind. Erstmal ist ganz viel von dem, was wir so sehen, aus dieser Kategorie und wir müssen uns ein bisschen anstrengen, um Ringe zu finden, in denen man Ideale findet, die nicht diese besondere Form haben. Ich schreibe einfach mal, R heißt Hauptidealring und das ist ein langes Wort, das werde ich abkürzen mit Groß H-I-R. Ob der Ring der ganzen Zahlen ein Hauptidealring ist oder nicht. Versuchen Sie mal, den Z ein Ideal zu basteln, das man nicht als Menge der Triebwaffen einer ganzen Zahl schreiben kann. Falls Sie Lust haben zu basteln, generell in Z oder in anderen Ringen, wie komme ich von Idealen, die ich kenne, auf neue Ideale? Na, zum Beispiel, indem ich Durchschnitte bilde oder indem ich addiere. Das kennen wir aus den Übungsaufgaben. Das geht. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die wir bisher haben. Oder wir basteln Homomorphismen und nehmen die Kerne. Das sind auch Ideale. So kann man auf Ideale kommen. Aber da jetzt kreativ zu werden und was zu finden, was sich nicht mit einem Element erzeugen lässt, das ist gar nicht so einfach. Muss man tatsächlich ein bisschen fummeln. Ja?
Ich habe eine Frage zu den Klassenteilen.
Ja.
Hat mir nicht mal, dass, wenn wir sowas zum Beispiel von der Form an, das ist ein Faktoring, ist dann jeder Faktoring ein Hauptideal?
Ein Faktoring ist erstmal ein Ring und der ist nur insofern ideal, als jeder Ring ein Ideal von sich selbst ist. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstehe.
Ich habe mal gesagt, dass man Faktoringe irgendwie, also dass jedes A mal R quasi ein Faktoring ist?
Nee. A mal R ist ein Ideal, dann können Sie den Faktoring bilden, R modulo A mal R. Aber die Elemente des Faktorings sind dann A mal R plus irgendein Vertreter. Das sieht anders aus. Danke für die Frage. Gibt es noch andere Fragen dazu, bevor wir jetzt loslegen und zeigen, dass Z natürlich ein Hauptidealring ist? Z ist einfach ganz toll. Wir wissen schon, dass Z euklidisch ist. Und das könnte man benutzen, um zu zeigen, dass Z ein Hauptidealring ist. Denn wir werden uns klar machen, dass alle euklidischen Ringe Hauptidealringe sind. Aber wir machen es andersrum. Und zwar deshalb, weil im Beweis dafür, dass Z ein Hauptidealring ist, die Idee steckt, mit der man zeigen kann, dass alle euklidischen Ringe Hauptidealringe sind. Das heißt, wir testen jetzt einmal an Z, ob wir das können. Und danach verallgemeinern wir das Argument. Nur aus den Nullelementen besteht. Könnte ja sein. Ist das Nullideal ein Hauptideal? Haha, da wird sie nicht. Wie kann ich das sehen? Ja?
Was für ein Null als Faktor?
Genau. Null mal der ganze Ring, das ist das Nullideal. Das heißt, es ist natürlich ein Hauptideal. Dankeschön. Das heißt, falls J nur das Nullideal ist, dann sind wir fertig und haben nichts zu zeigen. dann sei ab jetzt J nicht das Nullideal. Das ist gut, dann finden wir nämlich da drin ein Element, was nicht Null ist. Und von diesem Element ausgehend können wir dann etwas basteln, das das Ideal erzeugt. Und ich schreibe jetzt immer 0, weil das einfach die Zahl 0 ist. Wir sind ja ganz konkret in Z unterwegs. Deswegen male ich dann weiter dran. Gut, schnappen wir uns ein Element aus J, was nicht 0 ist. Und ich möchte das besonders wählen. Wir haben ja auf Z die Betragsfunktion und wir haben uns klar gemacht, dass wenn man das einschränkt auf Z ohne 0, dass das dann eine euklidische Normfunktion wird, mit der Z ein euklidischer Ring wird. Jetzt benutze ich die Betragsfunktion und schnappe mir in J ein Element, was nicht 0 ist, aber wo der Betrag so klein wie möglich ist. Das kann ich machen, denn Beträge sind ja nach unten beschränkt, da kann ich also so einen minimalen Betrag mir hernehmen. Sei A aus J ohne 0 so, dass der Betrag von A so klein wie möglich ist innerhalb von J. Es könnte außerhalb von J noch Leute geben mit kleinerem Betrag, die interessieren mich nicht. Mich interessieren nur die Leute in J. Das schreibe ich mal dazu bezüglich J, so klein wie möglich. Na, und jetzt wollen wir irgendwie sehen, dass jedes Element aus J sich schreiben lässt als Vielfaches von A und dann ist A unser gewünschtes Erzeugungselement. Und ich mache das, indem ich mir ein Element B hernehme und dann Teilen mit Rest mache, im Sinne der euklidischen Normfunktion. Ist B aus J beliebig? So können wir jetzt mit Rest teilen. Ich mache es mal in Anführungsstrichen, denn ich benutze sozusagen NF2. Dann brauche ich nur ein paar Namen, sei es U und R auf Z, der, dass ich schreiben kann, B gleich U mal A plus R. Und der Betrag von R soll höchstens so groß sein wie der Betrag von A. Ich verlange nicht, dass es eindeutig ist, darüber haben wir ja gesprochen. Wenn ich das mit Betrag mache, ist es nicht notwendigerweise eindeutig. R könnte negativ sein, aber es ist mir egal. Ich brauche nur, dass der Betrag von R kleiner ist als der Betrag von A. Und da ist der Fall mit eingeschlossen, dass R gleich 0 ist. Dann ist ja auch der Betrag kleiner als der von A. So, und was sehe ich jetzt? Ich habe hier jetzt diese Gleichung und ich sehe, A kommt aus dem Ideal J, jedes Vielfache von A liegt dann auch im Ideal J, das heißt, das hier ist in J und die linke Seite B ist auch in J. Von da aus kann ich jetzt weiter argumentieren, aber vorher?
Ja, wir wissen ja A, dass das kleinste möglich ist, dementsprechend muss ja R quasi dann 0 sein.
Nur wenn R aus J kommt und da war ich
ja
noch nicht ganz.
Aber das
genau. Die Idee ist genau richtig. Vielen Dank. Die Idee ist, dass wir ein Element finden in J, was einen kleineren Betrag hat als A. Und das war jetzt quasi schon vorgegriffen. Mein Argument wollte jetzt dahin führen, sich erstmal zu überlegen, warum R aus J ist. Nochmal, das liegt in J wegen der Idealeigenschaft I2. Das liegt in J, weil wir es so gewählt haben. B minus das, B minus Q mal A, liegt dann auch in J, weil Ideale abgeschlossen sind unter Addition und Subtraktion. Und dann muss das R auch in J liegen. Und dann haben wir gewonnen mit der Idee, die wir gerade schon gehört haben. Da J ein Ideal ist, liegen Q mal A und dann auch R, was das gleiche ist wie B minus Q mal A in J. Aber R kommt jetzt aus J, hat einen echt kleineren Betrag als A und das ist nicht erlaubt, es sei denn, R ist 0. Denn A war ja so gewählt, dass der Betrag so klein wie möglich ist, bezogen auf Elemente von J, die nicht 0 sind. 0 ist das einzige Element, was einen kleineren Betrag haben darf. Nach Wahl von A muss dann R gleich 0 sein. Was heißt das? Wir gucken nochmal auf die Gleichung. Wir Jetzt steht hier b gleich q mal a plus damit. Das heißt, b ist ein Vielfaches von a. Und das heißt, dass ich jedes Element aus dem Ideal schreiben kann als Vielfaches von a. Und damit ist dann j wirklich a mal z. Das war's. Und diese Idee, die sprechen wir jetzt gleich nochmal durch. Dann kann ich sie nämlich im nächsten Beweis ein bisschen kürzer als hier hinschreiben, denn es ändert sich im Prinzip nichts. Was war die Idee? Wir haben mit einem Ideal angefangen und haben gesagt, wenn es das Nullideal ist, haben wir nichts zu zeigen. Wenn es nicht das Nullideal ist, dann kann ich da drin etwas finden, was nicht Null ist. Und dann kann ich mir etwas hernehmen, dessen Wert bei der euklidischen Normfunktion so klein wie möglich ist. Hier war das der Betrag, aber die euklidische Normfunktion bildet ja immer nach N0 ab und da kann ich immer mir ein Element suchen, was so kleinen Funktionswert wie möglich hat. Einfach weil N0 nach unten beschränkt ist. Dann nehme ich mir sowas her und dann kommt genau dieser Trick. Teilen mit S im Sinne von LF2, dann das Argument, warum das etwas liegt und dann habe ich was gefunden mit kleinerem Wert unter der Normfunktion, also muss es nur sein, fertig. Dann schreiben wir das doch mal hin. Satz 3,16. Jeder euklidische Ring ist auch ein Hauptideal. Haben. Dafür brauchen wir noch ein paar Bezeichnungen. Sei A, ein euklidischer Ring mit Normfunktion N, kürze ich mal ab mit NF, mit Normfunktion N. Die Normfunktion geht von R ohne 0 in die natürlichen Zahlen mit 0. Kleinstmöglichen Wert unter n. Und die ganze Begründung, warum das geht, schreibe ich nicht hin. Wir benutzen da das Wohlordnungsprinzip, wenn man so will, also dass jede nicht leere Teilmenge von n0 ein kleinstes Element hat. Und das wird dann die Norm von diesem Element. Dann suche ich mir einfach ein Element, was diesen Normwert annimmt. Von R ist echt kleiner als N von A. wahrscheinlich da wieder Pfeile machen. Wenn R so wäre, dass der Normwert kleiner ist als der von A, dann hätten wir die Situation von gerade, denn die Gleichung ist ja so wie vorher. Die Idealeigenschaft sagt uns, dass R im Ideal J liegt. Und das passt nicht dazu, dass wir A mit so kleinen Normwerten wie möglich gewählt haben in J. Das heißt, R muss 0 sein, es bleibt nur dieser Fall übrig. Dann ist B Vielfaches von A und das Ideal J ist einfach A noch. Unmöglich wegen der Wahl von A, außer, naja, aber wenn R gleich 0 ist, dann ist der Normwert nicht definiert. Also kann ich einfach hinschreiben, das ist unmöglich, wegen der Wahl von A, da R in J. Also haben wir das und daraus folgt J ist A mal R. Ja, super. Jedes Mal, wenn wir jetzt einen euklidischen Ring sehen, und so ein paar kennen wir schon, dann wissen wir, immer wenn uns ein Ideal über den Weg läuft, dass wir ein erzeugendes Element finden können. Und man hat meistens mehrere Chancen, so ein erzeugendes Element zu finden, denn assoziierte Elemente erzeugen das gleiche Ideal. Das heißt, wenn man da was sucht, dann ist es immer nur bis auf Multiplikation mit einer Einheit Einheit. So, da haben wir jetzt eine Idee einfach aus Z übertragen. Das war sehr schön, die Idee war noch recht anschaulich. Was für Fragen haben Sie denn noch dazu? Bevor wir jetzt weiter gucken, was an Hauptidealringen so toll ist. Und eine interessante Frage wird sein, gibt es eigentlich Hauptidealringe, die nicht euklidisch sind? Und wie zeigt man das? Denn nicht euklidisch zu sein heißt ja, es darf nicht möglich sein, eine euklidische Normfunktion zu finden. Das heißt, man muss, was macht man? Probiert man alle möglichen euklidischen Normfunktionen aus oder wie zeigt man das? Das ist schwierig. Es ist viel einfacher zu zeigen, dass ein Ring kein Hauptidealring ist, denn da reicht ein Ideal, das ich gefunden habe, das man nicht mit einem Element erzeugen kann. Denn das war 3,16. Dann setzen wir jetzt das fort, was wir vorhin zu Primidealen gemacht haben, im Satz 3,16. Denn in einem Hauptidealring wissen wir ja mehr. Zunächst wollen wir uns überlegen, wie man Primideale charakterisieren kann in Hauptidealringen. Und da haben wir die Hälfte der Arbeit schon getan. Und dann wollen wir uns noch überlegen, ob es in Hauptidealringen vielleicht einen noch einfacheren Zusammenhang gibt zwischen Primidealen und maximalen Idealen. Aussage A. J ist ein Primideal. Genau dann, wenn das stimmt, was man irgendwie denkt, wenn es nämlich 0 ist, also wenn es von 0 erzeugt wird, einer Einheit oder von einem irreduzierten Element. Mist, jetzt ist die Tafel schon abgewischt. Können Sie bitte nochmal in Ihre Aufzeichnung gucken, ob bei der Definition von Hauptidealen steht, dass der Ring ein Identitätsbereich sein muss? Das ist nicht gut. Ich habe nur hingeschrieben, dass jedes Ideal ein Hauptideal sein muss. Bitte ergänzen Sie in den Unterlagen, dass es ein Identitätsbereich sein muss. Ich schreibe das da nochmal dran, dann ist es auf dem Film und es ist auch, und man kann es auch hören. Und dann müssen Sie es weitererzählen im Zweifelsfall. Ein paar Leute sind früher gegangen. Denn gerade habe ich gedacht, Moment, hier möchte ich das benutzen und aus irgendeinem Grund konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, das angeschrieben zu haben. Ja, weil ich es nicht gemacht habe. Hauptidealring-Definition. schreiben, weil es ja sonst passieren kann, dass sie vergessen, das zu zeigen. Dass sie also bei irgendeinem Ring zeigen sollen, das ist ein Hauptidealring, und dass sie vergessen, das überhaupt erstmal nachzuweisen. Denn wenn das schon schief geht, dann können sie sich alles andere schenken. Da ist dann nichts mehr zu zeigen. Bitte nachtragen und Entschuldigung, ich bin froh, dass es mir jetzt eingefallen ist. Genau die, die von Null, einer Einheit oder einem irreduziblen Element erzeugt werden. Das ist ein Primideal genau dann, wenn J von einer Einheit oder einem irreduziblen Element erzeugt wird. Und überhaupt von einem Ideal, von einem Element erzeugt zu werden, ist keine Einschränkung, weil der Ring ein Hauptideal ist. Und in Teil B steht jetzt noch, falls J ein Primideal ist und falls J interessant ist, also nicht Null und auch nicht der ganze Ring, dann wissen wir noch mehr. Dann wissen wir nämlich, dass J ein maximales Ideal ist und insbesondere ist dann der Faktorring ein Körper. Heißt also, in Hauptidealringen sind die interessanten Primideale automatisch Maximalideale. Das ist eine starke Aussage, dass man das nicht jedes Mal zeigen muss. Schon so viel vorgearbeitet haben, können wir das jetzt noch zeigen. Hauptidealring-Eigenschaft, schreibe J als A mal R und dann benutze ich Lemma 3.14 und dann folgt, dass A 0 ist oder eine Einheit oder irreduzibel. Habe ich was vergessen? Soll ich irgendwo, wenn ich mehr schreiben oder sagen soll, ist das okay. Einfach nochmal nachfragen. Besteht Bedarf? Hat sich schon geklärt. Okay. Sei jetzt umgekehrt. Jetzt brauchen wir ein erzeugendes Element. Ich nenne das mal anders. Ich nenne das mal B. B aus R. J gleich B mal R. Und deswegen ist das Nullideal ein Primideal. Das hätte ich jetzt sonst nicht so machen können. Wenn B eine Einheit ist, dann ist dieses Ideal der ganze Ring. Und dann ist der Faktorring einfach nur der Ring, der nur aus einem Element, also nur aus Null besteht. Und das ist auch ein Integritätsbereich auf langweilige Art. Das haben wir alles heute schon besprochen. Diese beiden Fälle sind langweilig. Jetzt kommt der interessante Fall, B ist irreduzibel. Über wenn ein Produkt drin liegt, bla bla bla. Wir machen was anderes. Wir machen ein Argument, das stärker ist. Damit zeigen wir sozusagen B und die Rückrichtung hier kommt dann daneben bei mit raus. Wir zeigen jetzt einfach, dass R modulo J in Wirklichkeit schon ein Körper ist. Und dann ist es insbesondere ein Integritätsbereich, deswegen ist es insbesondere J ein Primideal. Also fangen wir an mit einem Ideal, das zwischen J und dem ganzen Ring liegt. Sei I ein Ideal von R. Was man eben nicht immer machen kann, aber im Hauptidealring schon. Wir können uns jetzt für dieses I ein erzeugendes Element schnappen. Thank you. Assoziierten und die Einheiten. Das heißt, x ist assoziiert zu b, dann erzeugen wir das gleiche Ideal. Oder x ist eine Einheit, dann ist das hier einfach der ganze Ring R. Worauf ich hinaus will, ist, dass dieses Ideal nur j oder r sein kann. Das heißt, j ist ein maximales Ideal. Maximales Ideal, der Faktorring ist ein Körper, also auch im Entitätsbereich. Fertig. Und damit haben wir dann auch das, was in B steht, mitbewiesen. Umfassen. So haben wir die Irreduzibilität von B benutzt, indem wir die Hauptidealeigenschaft kombiniert haben mit Teilen als Umfassen. Okay, Anmerkung? Gut.